Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Hey, hallo zusammen.
Hallo.
Ciao, ciao.
Und auch ein herzliches Hallo an unsere Zuhörerinnen. Ja, ich will doch mit etwas ganz Freudigem anfangen, oder nicht?
Genau, es ist so weit. Es ist so weit, wir haben jetzt eine Villa gefunden.
Yeah. Also, aber, ja, wirklich eine Villa, das ist wirklich so. Es ja. ist wirklich ein wunderschönes Haus.
Und zwar in Bern. In der Nähe vom Inselspital. Ja. Das heisst Haus der Universität. Und am 30. November stellen wir dort ein paar Fahnen her. Und da steht dann nicht Villa Kocher dort, sondern Villa Margherita. Da könnt ihr kommen und euch einen Tag lang inspirieren lassen. Könnt lehren.
Berisse.
Live. Ja, live.
Live mit uns.
Mhm. Genau. Und mit vielen anderen tollen Frauenärztinnen, Expertinnen, ja. Apothekerinnen.
Genau, wir wollen dort eine Durchmischung machen zwischen Fachpersonen und Publikum. Es gibt Teile, die nur für Fachpersonen sind und Teile, die nur für, wie soll ich sagen, Frauen, die nicht Fachpersonen sind. Und als verbindendes Element haben wir am Schluss was?
Speed Dating.
Ja, das haben wir schon lange mal ausprobiert.
Aber wir erzählen jetzt noch nicht viel.
Nein, aber das es gibt ein Speed Dating, ja, für die wollen.
Also ich weiß aber nicht auch, das ist immer das Problem.
Ja, ich habe noch so einen Kniff. Auf jeden Fall könnt ihr euch anmelden auf unserer Webseite jetzt. Leider sind die Plätze beschränkt, also macht es schnell.
Der Ender ist der Geschwinder
und wir freuen uns extrem, euch am 30. November live zu treffen. Und bevor es soweit ist, gehen wir in unsere virtuelle Villa Margherita. Genau.
Genau. In der heutigen Folge geht es nämlich um einen extrem wichtigen Unterschied.
Und zwar stellt Janine uns den Fall von der Gender Jenny vor.
Genau. Ich sage an dieser Stelle auch noch Hallo. Ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgehalten und wirfe gerade schnell eine Frage zurück an euch. Und zwar nimmt es mich Wunder, was war das Thema für eure Master- oder Doktorarbeit?
Also bei mir. Also hast du gewusst, was ich hatte?
Nein, ich weiss es nicht.
Also es ist darum gegangen, ob es eine Kreuzreaktion gibt zwischen Spermien und Wespengift. Ja, also könnte ich jetzt ganz lange darüber erzählen, wie ich die Proben besorgt habe, wo nicht viel Budget schon war. Aber das würde jetzt, glaube ich, ja, den Fall dann sprengen. Und du, Anja?
Also ich mache es so ganz kurz. Bei mir ist es um die hintere Schädelgrube gegangen. Ich sage jetzt nicht, wie das heisst. Im Fachjargon ist es so etwas kompliziert. Aber ich musste es einfach machen. Also ja, ich im Fall 2, als ich eine angefangen habe, als die Hose ist. Und dann musste ich noch eine zweite machen. Also das Thema ist nicht mein Lieblingsthema.
Die hintere Schädelgrube?
Nein, Doktorarbeit.
Aha, okay.
Sollen wir die ausklammern?
Genau.
Ja, und ich musste Varianten suchen im sogenannten nikotinischen Acetylcholin-Rezeptor. Es ist auch mega lang gegangen, dass ich das einmal so flüssig sagen konnte.
Aber
Englisch.
Jetzt ist es ganz gut.
Jetzt war es gut. Und ich habe mega Freude, dass irgendwie etwas von dieser Diplom-Masterarbeit noch ein bisschen in dieser Folge weiterlebt. Und zwar habe ich nach genetischen Varianten suchen in den verschiedenen ethnischen Gruppierungen von der amerikanischen Bevölkerung. Also von Afroamerikanern, Asiaten, mexikanischer Abstammung. Ja. Auf jeden Fall haben die verschiedene genetische Prägungen gehabt und wir haben dann herausgefunden, dass die auch unterschiedlich auf Blutdruckmittel ansprechen. Das nennt sich Pharmakogenetik. Und in diesem Fall geht es nämlich um ein verwandtes Thema, das auch mit Kindern zu tun hat, aber nicht nur. Und das ist die Gendermedizin. Also durch das Geschlecht prägt die Unterschied von einer Krankheit oder ihre Therapie. Mhm. Und unsere Protagonistin ist Jenny. Sie ist 70 und möchte in der Apotheke von unserer virtuellen Villa Margherita einen Herz-Kreislauf-Check machen. Sie hat das gehört von einem Bekannten, das gäbe es ein Punktesystem und da können wir das Risiko für so ein Ereignis im Herz-Kreislauf-System errechnen. Wir haben dann noch ein bisschen weiter gefragt. Also sie hat mit 70 einen leichten Altersdiabetes, hat das Medikament dafür, das Metformin. Der Blutdruck, da wird noch keine Therapie gemacht, aber ist immer so ein bisschen an der Grenze, 135 zu 85 da unter. Und ihre Größe ist 1,65 auf 67 Kilo. Wir haben dann noch weiter gefragt. Und unsere Jenny hat zwei Kinder. Sie hat dann Schwangerschaftsdiabetes gehabt beim einen Kind und das andere war eine Frühgeburt gewesen, wegen einer Schwangerschaftsvergiftung. Also eher komplizierte Schwangerschaften.
Aber sehr spannend. Natürlich schrilles paar Alarmglocken.
Ja, genau.
Aber nur wegen dem Test, der AGLAS-Score, also der Herz-Kreislauf-Test, da kann man eigentlich das ganz persönliche Herz-Kreislauf-Risiko ermitteln. Und das ist zum Beispiel bei Jenny eine sehr gute Idee mit 70 und mit so ein paar Red Flags in der Anamnese. Lieber zu spät als nie. Und es ist nämlich wirklich so, dass ca. 90% von allen Herzinfarkten oder auch Hirnschlägen eigentlich von Mess- oder von beeinflussbaren Risikofaktoren verursacht werden. Also wenn man die Risikofaktoren kennt, könnte man in dem Fall auch
etwas machen.
Ja, etwas machen und dementsprechend sogar vorbeugende oder eben sogar einen Herzinfarkt vermeiden.
Ja, dann schnappen wir uns doch die Jenny und gehen mit ihr in den Beratungsraum und füllen den Fragebogen aus.
Und der besteht aus vielen Fragen, wo alle eigentlich so ein Risikofaktor dahinter versteckt ist. Priska, wir machen das. Ich bitte unsere Jenny mit der Antwort. Du hast den Bogen. Also den Bogen.
Ich bin den Bogen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, genau. Jenny, was ist dein Jahrgang?
53er, ich bin 70, genau.
Ja. Ich sehe, du bist äußerlich gelesen eine Frau.
Das, genau.
Ja.
Genau.
Und hast du früher schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehabt? Der Schwangerschaftsdiabetes?
Ja, ist das dem Fall eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, wenn ich Schwangerschaftsdiabetes hatte?
Also eigentlich ist es einfach ein Risikofaktor für die Entwicklung von einer späteren Herz-Kreislauf-Erkrankung. Es gehört ja noch nicht. Es ist nur mal ein Risikofaktor. Okay. Aber das andere in Schwangerschaftsanamnese, die Schwangerschaftsvergiftung, das ist eben auch noch so ein
heikler Punkt.
Genau. Mhm. Also es ist nicht unbedingt schon eine Erkrankung, aber wir können es als Risikofaktor ankreuzeln.
Also ich tue es jetzt mal ankreuzeln hier und gehe zu der nächsten Frage. Gibt es in deiner Familie, Jenny, Leute, die einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag hatten, zum Beispiel bei deinen Eltern?
Nein.
Gut. Nimmst du regelmässig Medikamente ein?
Ja, genau, das Medikament gegen meinen Altersdiabetes.
Das Metformin, das hast du vorhin gesagt. Genau. Jenny, rauchst du?
Nein.
Nie?
Nie.
Hey, brava. Wie gross bist du und wie schwer? Wir tun es gerade hier messen, weil du tust es sicher ein bisschen weniger angeben.
Genau, 165 auf 67.
Und wenn wir jetzt würden
messen? BMI ist das etwa 25.
Gut.
Habe ich schon ausgerechnet.
Ah, das ist eine Gäbung. Also die Jenny ist mit ihren 70 Jahren
aber den Bauchumfang habe ich nicht gemessen.
Dann tun wir doch schnell mit dem Messband für die Stützstrümpfe noch schnell.
Ernüchtern die 91 Zentimeter.
Also nicht so 90, 60, 90. Oh, das ist eine Red Flag, gell? Ja. Talien. Jenny, wie ist deine körperliche Aktivität?
Wie müsste sie sein?
Also es wäre schön, wenn du einmal bis zweimal würdest bewegen. Und, oder wie viel muss sie genau?
Also je mehr, desto besser. Ja, genau, bis zweimal arbeite ich in der Woche.
Ja.
Das Minimum, ja. Mhm.
Gut, besser wäre?
Ja, also mit Spazieren, also zügig im Lauf, ist es glaube ich fünfmal in der Woche. Mhm. Mhm.
Gut. Die Ernährung.
Es gibt eben, je mehr das ankreuzt, ist, desto mehr.
Mit dem Score. Ja, ich habe den Fragebogen schon lange nicht mehr ausgefüllt. Das ist gut, üben wir das gerade. Und
Ernährung.
Ernährung,
da bin ich natürlich als italienische Abstammung mit Gemüse und Früchten gut bedient. Also da habe ich täglich 5+.
Also 5-mal mehr als 5. Ja, also, das ist dann gut. Mhm. Blutdruck
ist eben ein bisschen
knebel. Ist ein bisschen, also schon in der oberen Grenze.
Gibt ein paar Pünktchen.
135 zu 85, ja. Jetzt eine wichtige Frage. Jenny, wie gestresst bist du?
Jetzt
bist
du? Ja.
Und wie häufig? Also sonst selten. Mhm. Also das heisst so einmal bis dreimal im Monat regst du auf oder stresst dich etwas.
Irgendwas so.
Gut, also. Immerhin nicht täglich.
Nein.
Das ist schon gut. Und der nüchtern Blutzucker, willst du den gerade oder sollen wir ihn gerade schnell messen? Das
kann man ja auch in der Apotheke, oder?
Ja, das ist gut.
Dass man alles kann in der
Apotheke. Hey, ja.
ich würde...
Ups, ist ein bisschen drüber.
Genau. Ja.
Ist ein
bisschen drüber. Wir sind
nüchtern. Wichtig ist ja, dass man nüchtern misst.
Genau. Ja, bist du wirklich nüchtern gekommen oder hast du vielleicht gleich noch einen Kaffee mit Milch genommen?
Nüchtern.
Aha, und gleich ist 6,7.
Das hat mir Bekannte so erzählt.
Das ist gut, das ist notiert. Blutfettwerte, sind die bekannt?
Nein, aber das kann ich glaube auch hier machen.
Also, und wir sehen, wenn wir das jetzt gerade machen, das LDL ist erhöht und das HDL ist sehr gut.
Muss man mal sagen, LDL ist was?
Das ist mit dem Taxi.
Also das LDL ist einfach nicht das Gute.
Das Low Density.
Das, genau. Das sollte eigentlich nicht erhöht sein.
Das ist das, was die Leber quasi rausschickt, das Taxi. Und je mehr Taxis rausgehen, umso mehr kann es halt sein, dass das Fett dann irgendwie reagiert. Und das HDL ist eben das gute Taxi, dass alle Fette wie ein Stecknadelküsschen auf sich nehmen und führt es wieder zurück in die Leber.
Also es ist wie ein Staubsauger, der ein bisschen aufräumt. Ja. Gut, also wir kommen zum Resultat.
Tada.
das Risiko, dass du in den nächsten 10 Jahren an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung wirst leiden, also das heisst ein Herzinfarkt, ein Hirnschlag, ist 20%
also in den
erhöht.
Ja, das ist happig.
Mhm. Also, aber was heisst jetzt das, dass sie wie...
Sie sofort muss einen Arzt konsultieren.
Ja,
das ist Hochrisiko eigentlich.
Ja.
Ja, genau. Das heisst, also, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie bis 80 so ein Ereignis hat oder dass sie an einer koronaren Herzkrankheit leidet. Darum unbedingt den Arzt konsultieren. Und sicher dann auf Lifestyle, was sie selber beitragen kann, können wir noch sprechen.
Gut.
Genau, das darf man natürlich nicht vergessen. In den westlichen Ländern führen eigentlich so kardiovaskuläre Erkrankungen in der Statistik von der Todesursachen eigentlich unangefochten Rang 1 an. Also das heisst, es ist nicht der Brustkrebs oder so. Bei den Frauen. Also es ist bei Frauen und Männern eigentlich kardiovaskuläre Ereignisse.
Verrückt ist ja, es hat eine Umfrage in Deutschland, wirklich mit Hunderten von Ärzten und etwa 1000 Frauen. Und es ist ernüchternd, wie klein das Bewusstsein ist, sogar bei den Medizinern, dass eben 45%, also es ist da rausgekommen, dass 45% von diesen Frauen, die man befragt hat, also nicht gewusst haben, dass der Killer Nummer 1 auch für sie ein kardiovaskuläres Ereignis kann sein. Und auch nur 39% der Ärzte haben Prävention bei Frauen im Auge gehabt, wenn sie übergewichtig sind oder eben so eine Diabetes haben. Also sie schauen eher auf Mammakarzinom.
Screening und so, dass man hellhörig wird, wenn man irgendwie sagt, man ist übergewichtig, hat noch altes Diabetes. Und hat vielleicht noch so einen erhöhten Bauchumfang oder ein erhöhtes Gewicht. Ja.
Genau. Und wenige Ärzte, sogar Kardiologen selber, sind ja die Spezialisten fürs Herz, haben sich sicher gefühlt, das kardiovaskuläre Risiko bei einer Frau korrekt zu beurteilen. Das ist eine wahnsinnige, ernüchternde Umfrage für die Frauen. Ja.
Du hast jetzt über die klassischen Risikofaktoren geredet, eben. Was Tanja jetzt noch einmal repetiert hat und bei der Jenny beurteilt. Aber die Unterschiede fangen jetzt in diesem Fall ja eigentlich schon vorher an.
Ja, also man tut eigentlich bei diesen Risikofaktoren Mann und Frau ein bisschen weit in den Gleichtopf rühren. Und es gibt ja biologische Gender-Unterschiede wie Anja.
Chromosomen
zum Beispiel. Chromosomen, genau. Das XX. Ist unser Erbgut, oder? Mhm. Bei der Befruchtung darüber bestimmt, gibt es eine Frau oder einen Mann. daraus? Was hast du wollen sagen? X?
Genau, wir haben zwei X-Chromosomen und Männer haben XY. Also das Y ist ein bisschen kleiner. Das hat nur
ein Zeichen XY. Ja.
Das hat nur eins. Also das hat mehr, ein bisschen mehr Chromosomen, weil das X ist natürlich ein bisschen grösser, hat zwei Füße als das Y.
Genau, und das macht natürlich, dass auch andere, das ist wie das Buch, das daraus gelesen wird und somit tun wir uns auch anders entwickeln, wie mit den Geschlechtshormonen. Also Mann hat mehr Testosteron, mehr Frauen mehr Estradiol, Progesteron. Was auch interessant ist, dass Frauen eine stärkere Immunreaktion machen als Männer. Sie haben sogar andere Bakterienzusammensetzungen im Darm. Und was auch nicht zu vergessen ist, dass Mann und Frau einfach sich in den Lebensbedingungen, also im Verhalten, im Alltag anders sind. Also sie sich wirklich genderspezifisch auch verhalten. Und so landet man bei einer Gendermedizin. Mhm. Ja, und es wäre eigentlich naheliegend, dass man ja, biologisch wie auch das soziokulturell prägte Geschlecht beiziehen und die Auswirkungen auf Prävention, Diagnostik, den Verlauf und Therapie von Krankheiten so beurteilen. Aber in der Praxis wird das eben nicht häufig gemacht oder eher vernachlässigt.
Du weißt, dass mir jetzt gerade in Sinn ist, die, die vielleicht den Titel von dieser Folge lesen, die denken vielleicht, es geht hier um Transgender, ja. Gell?
Aber wir haben ja viele so verwirrende Titel.
Ja, also eben, das ist wie, wir tun jetzt hier natürlich die klassischen beiden Geschlechter, wie sie in der Medizin noch gelten, und all die Zwischenformen, die tun wir dann vielleicht mal in einer anderen Folge abhandeln.
Genau, gleich finde ich jetzt, Gendermedizin ist wirklich so Hot Topic. Es wird ja auch überall so in den sozialen Medien wird auch über das berichtet und auch zum Beispiel Uni Zürich und Basel gibt es sogar so eine Forschungsgruppe für Gendermedizin und es gibt auch das CAS und also ich glaube, da wird schon das auch
ein, ja, Weiterbildungsmodul, genau.
Genau, Gendermedizin per se und das wird, da wird glaube ich schon immer wie, ja, immer wie genauer hergeschaut, dass man nicht einfach alle in einen Topf kann, werfen kann. Und Behandlungen auch gleich machen. Und weil eben zum Teil auch die Symptome anders ist, sehen wir ja den, oder sprechen wir noch.
Also was natürlich bekannt ist, jetzt auch noch vom Studium zum Teil, aber zum Teil auch von später, weil bei mir im Studium hat man das noch nicht gross unterschieden, ist die Wirksamkeit von Medikamenten ist bei Mann und Frau häufig unterschiedlich. Und da wird auch noch geforscht.
Ja, das ist zum Beispiel in der Anästhesie oder in der Schmerztherapie sehr interessant. Also es häufig braucht ein Narkosemittel Propofol. Das wird bei Frauen schneller abgebaut. Also das tun die Anästhesisten berücksichtigen. Und die Frauen haben auch häufiger nach einer Operation Übelkeit und Erbrechen. Die Frauen sind auch schmerzempfindlicher. Obwohl wir immer meinen, wegen der Geburt sind wir es nicht. Aber wir haben eine niedrigere Schmerzschwelle. Haben aber auch nach einer Operation weniger Bedarf an Opioid. Also wir brauchen, um den gleichen Schmerz wie ein Mann zu tilgen, weniger Opiat.
Das ist auch noch interessant.
Ja.
Genau, und dann gibt es zum Beispiel auch in der Dermatologie Unterschiede, also von der Hautkrankheit. Also zum Beispiel wissen wir, dass männliche Teenager häufiger an Akne leiden als weibliche. Das hat sicher mit den Hormonen zu tun. Und beim Haarausfall ist es auch noch spannend. Beim Mann ist es ja sicher vor allem testosteronbedingt. Jetzt beim weiblichen Haarausfall, wenn man das so sagen
kann. Kann man es eben nicht so auf die Hormone?
Genau, nicht immer. Nicht es gibt immer, natürlich ja. Schon so die wirklich hormonabhängig sind, aber es gibt eben auch viele, die nicht oder andere Ursachen haben von Haarausfall bei der Frau. Und auch zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, weil eben, das hast du vorhin glaub, schon erwähnt, das Immunsystem ein bisschen stärker reagiert bei Frauen, sind Frauen auch wirklich häufiger betroffen von Autoimmunerkrankungen als Männer.
Aber wenn es Männer haben, so eine Autoimmunerkrankung, dann haben sie meistens einen schwereren Verlauf. Mhm. Das weiss man bei der Psoriasis, dass dann, wenn ein Mann das hat, das ausgeprägter sich zeigt als bei einer Frau.
Mhm.
Und auch besonders interessant finde ich auch die Erkenntnis aus der Psychiatrie. Da gibt es ganz klare geschlechtsspezifische Unterschiede, zum Beispiel bei den Schlafstörungen. Man weiss ja, Schlaf ist wahnsinnig wichtig für die Regeneration vom Hirn. Und das hat dann Auswirkungen auf gewisse Schlafmittel, die zum Teil bei Frauen langsamer abgebaut werden. Zum Beispiel Diazepam, das ist so ein klassisches Beruhigungsmittel.
Spenzo, oder Stillnox, ja. Zolpidem.
Das wird langsamer abgebaut und hast dann ein höheres Risiko von schädlichen Effekten oder eben auch von einer Abhängigkeit. Und das denkt man, dass man das mit dem Schlaf könnte zusammenhängen. Depressionen und Demenz, das Risiko dafür ist bei den Frauen doppelt so häufig wie bei Männern für schwerste Depressionen und auch Alzheimer-Demenz. Und da wird sehr viel geforscht. Es gibt auch so ein Women's Brain Project, das es in der Schweiz gibt, seit 2016. Und die suchen eigentlich nach dem Brain Gap zwischen Frauen und Männern, wo man einfach herausfinden will, warum. Ja, Frauen leben zwar länger als Männer, aber wenn sie dann häufiger Depressionen und Demenz haben, ja, ich probiere
also das herauszufinden. Vor allem krass ist ja, dass Frauen mehr Depressionen haben und die, die haben, Depression bei Frauen erhöht dann auch noch ihr Demenzrisiko. Ja. Also es ist dann auch gekoppelt.
Doppelt blöd.
Genau. Und die Kardiologie zum Beispiel, der Infarktauslöser beim Mann ist meistens der physische Stress und bei der Frau ist es meistens der psychische Stress. Das ist schon sehr interessant.
Es gibt auch, vielleicht kennen die, die das hören, es hat jetzt ein paar so Fälle gegeben, es hat sogar kürzlich einen Tatort gegeben zum Broken Heart Syndrom, wo aufgrund von Stresshormonen am Herz, vor allem bei Frauen, zu einem Herzstillstand wie kann führen kann, der häufig dann auch nicht erkannt wird. Es kann bei jungen Frauen schon auftreten.
Wahnsinn,
ja. Ja, und nachher,
das ist nicht so beruhigend.
Ja, vom Herz, vom gebrochenen Herz, gehen wir zu den Zähnen. Für alle unsere Zahnärztinnen, die zulassen vielleicht. Nein, aber es ist so, dass zum Beispiel die Entwicklung von Karies bei Frauen auch höher ist als bei Männern. Hätte ich jetzt nie gedacht. Wir haben auch ein Risiko als Frau für Zahnlosigkeit und Zahnverlust.
Das ist also ein bisschen deprimierend.
Da kommen wir in die Postkarte mit einer alten Frau.
Ja, die nur noch einen Zahn hat. Ja, genau.
Da kann man sicher etwas machen, oder? Jetzt
ja,
zu dem Implantat. Gut, dafür
haben
Männer, ja, es ist langsam, ja, es ist mal sicher Gerechtigkeit, haben höhere Risiko für Parodontitis, also für den Zahnfleischspund.
Übrigens, das hat meine Mami erzählt, früher eben Frauen wirklich mehr Karies gehabt, hat man die ganzen Zähne rausgenommen, manchmal mit 20, 25 schon einfach das volle Biss drin. Ja.
Das war eine gute Brut, weil sie schon das Biss hatte, gell?
Ja, genau. Und jetzt haben wir vor allem gehört, was das Geschlecht für Auswirkungen auf Krankheitsausbildung quasi hat. Und es gibt natürlich auch Unterschiede, wie das Geschlecht, also Mann und Frau, auf ein Medikament tut, ansprechen. Und dort gibt es wirklich Unterschiede. Es kommt auch noch dazu, dass die Studien meistens an Männer gemacht werden. Und dort weiss man eigentlich, dass Frauen dann mehr Nebenwirkungen haben in der Praxis, weil einfach die Dosierung für sie nicht optimal ist. Also Frauen
also eher zu hoch
in dem eher Fall. Zu hoch, sie machen eigentlich mehr Nebenwirkungen.
Genau. Ein anderes Verhältnis von Fett und Wasser im Körper. Und das tut die ganze Verteilung, je nach Arzneistoff, ist das dann völlig anders
und auch verteilt. Die Leber, wie sie abbaut, Medikamente, ist ja auch abhängig, ob du Mann oder Frau bist.
Und dann natürlich, wenn dann noch eine Frau noch einen Zyklus hat, hast du pro Monat verschiedene Phasen, wo du dann schwierig kannst beurteilen, ob jetzt das wegen dem Arzneimittel ist, warum du dich so fühlst, oder wegen deiner Phase. Das ist auch eine Gefahr, die häufig Frauen widerfährt, dass man es nicht ganz ernst nimmt, weil sie eine Zyklusphase hat. Das ändert sich zum Glück jetzt ein bisschen, die Wahrnehmung.
Ja, also eigentlich das bestuntersuchteste Beispiel ist eben die Herz-Kreislauf-Erkrankungsgeschichte mit diesen Risiken. Und obwohl das so gut gendermässig untersucht ist, tut man gleich in der Praxis Mann und Frau ja, in gleich Topf. Und das ist jetzt der Jenny eigentlich passiert. Also sie ist jetzt eigentlich in der Prävention ein bisschen durch die Maschen gefallen.
Ja, ich meine, es ist sogar, ich habe mal auf dem Notfall gearbeitet, fast ein Jahr, da im Sonnenhof, und wir hatten ganz viele Herzinfarkt-Einweisungen. Und es ist wirklich, es ist eigentlich, es hat sich anders präsentiert. Es ist auch immer so, ja, Armschmerzen, habt ihr das gehabt? Dann hat die Frau gesagt, nein, nein, ich habe mehr immer im Tag. Also, das ist mir einfach so geblieben, es ist schon Jahre her, fast 20 Jahre, dass sie mir gesagt, nein, nein, ich habe hier Ungeschmerzen, im Magen fast mehr. Und hat mir immer gemeint, aha, okay, irgendwie eine Magenschleimhautentzündung, Gastritis oder so. Und dann hat man das EKG angehängt, dann hat man den, ist mir, ja, ist mir
geklüpft. Ja, also nicht der Klassiker, nee. Sagen wir, der linke Arm, der schwer ist, sondern der Magen.
Und
oder vielleicht
so viel Angina-Pektoris, nicht so die
ja. Das Vernichtungsschmerz, genau. Im Herz, ja.
Aber mehr so einfach ein bisschen atypische Lokalisationen, Nacken, Bauch, ja.
Also das ist mal auch das Symptom, dort Maschen. Was auch ein gemein ist, also die Lifestyle-Sachen, der Mann kann sich viel mehr erlauben. Also wenn ein Mann übergewichtig ist, leidet er weniger an Diabetes als eine übergewichtige Frau. Oder, genau. Oder, das ist auch noch krass, dass einfach die Frauen mit Diabetes, das weiss man, sehr ein höchstes eine höhere Wahrscheinlichkeit haben für kardiovaskuläre Ereignisse, und trotzdem setzt man einen viel weniger Stent als im männlichen Pendant. Mhm. Und auch die Raucher, die schneiden auch besser ab. Also Raucherinnen haben auch ein grösseres Risiko für so Herzerkrankungen als einfach ein Mann, der schlottet, wenn man so will. Zudem kommt noch dazu, dass eben die Frau per se durch den Hormonstatus ein gesteigertes Thrombose- und Schlaganfallrisiko hat gegenüber dem Mann. Und immer wieder wird zuerst am Mann gedacht.
Mhm. Und was man nicht vergessen darf, wir sollten eben auch bei jeder Frau eine Schwangerschaftsanamnese machen, schauen, wie es ihre Schwangerschaft ist gegangen, weil das kann auch einen wirklich wichtigen Hinweis geben darauf, ob man zu einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Zum Beispiel gerade wenn man in der Geschichte hat, dass man Schwangerschaft an einer Schwangerschaftsvergiftung gelitten hat, weiss man heutzutage, dass die Frauen wirklich ein doppelt so hohes Risiko haben, also ein zweifach so hohes Risiko haben, an einem Herzinfarkt zu sterben, als jemand, der eine normale und beschwerte Schwangerschaft hatte. Also ich meine, wenn du das schon weisst, das wissen wir heutzutage, so, darum werden die Frauen eigentlich ja auch nach der Geburt screened, auf irgendwie Blutdruck, also höheren Blutdruck oder Blutfett. Also man schaut schon besser her.
Aber bei der Jenny ist das jetzt nicht gemacht worden.
Ja,
genau.
Ja, also zusammenfassend kann man wie sagen, eben Stoffwechselstörungen während der Schwangerschaft oder sagen wir Plazenta-Durchblutungsstörungen im Besonderen in der Schwangerschaft sind ein grosser Hinweis darauf, dass das kardiovaskuläre Risiko erhöht ist.
Für eine Frau im weiteren Verlauf.
Ja, genau. Und auch grundsätzlich, wenn ich das jetzt alles so wie zusammenfassen, ist einfach wie bei der Frau geht es viel schneller aufs Herz, kann man sagen, also Herzkreislauf, sei es Übergewicht, Rauchen, ja. Eigentlich wie, das ist wie ein vulnerabler Punkt bei den Frauen.
Genau, wieso man meint, Anja, dass das nicht so ist, das hat mit dem Hormonstatus vor der Menopause zu tun, gell? Wir meint eben, die Frauen sind wie besser geschützt.
Genau, also ja, es ist, man hat auch einen gewissen Schutz durch das Östradiol, also das macht ja eigentlich auch, dass zum Beispiel die Faselastische See weniger Plaxen können anlagern. Aber das ist eben genauso, wenn man dann in die Menopause kommt, gleicht sich das sofort wieder aus. Also dann hat man ja auch einen Östrogenabfall, also der Schutz ist dann nicht mehr vorhanden. Und darum ist es ja auch besonders wichtig, dass Frauen, die zu früh in die Menopause kommen, also vor 45, dass man eben unter anderem nicht nur wegen der Knochengesundheit, sondern eben auch wegen dem kardiovaskulären Risiko, dass man dort unbedingt die Hormontherapie machen, genau, die Menopause.
Auch für Demenz ist das ganz wichtig.
Mm-hmm. Ja. Gina will natürlich wissen, was sie jetzt machen kann. Wichtig ist hier, dass Gina einfach vom Jenny gehört einfach jetzt zum Spezialist, zum Kardiologen. Sie ist Hochrisiko. Und sie wird von ihm auch Lebensstilmassnahmen gehört. Und weil sie so wichtig sind und wir sie auch schon gebracht haben, Priska, würde sie du uns noch einmal wiederholen. Das geben wir unserer Jenny mit, nebst dem sie einen Termin beim Kardiologen macht.
Also ihre Lifestyle-Massnahmen? Gut, also, beim Essen, das ist das, was man täglich kann, beeinflussen kann. Unbedingt ungesättigte Fettsäuren in den Speiseplan einbauen. Also nicht der Anker auf die Schnittel, sondern besser ein gutes Olivenöl, extra Vergine, am Morgen auf das Brot zum
Oder
Beispiel.
So wie du, Priska, kann ich einfach gerade Omega-3-Fettsäuren-Kapsel
ja, einwerfen. Schau, wie offen die Jenny ist. Aber das wäre natürlich... sehr gut. Nachher Transfettsäuren vermeiden, das sind vor allem in den industriellen Produkten, Stichwort Chips, Pommes frites, also in heissem Pflanzenfett erhitzt ist worden und dann eingepackt ist worden, zum Beispiel noch, also das weglassen. Also zur Vorspeise statt Pommeschips lieber frische Oliven. Zum Beispiel.
Das macht sicher Jenny.
Jenny ist sicher da dafür zu haben. Und nachher eine faserreiche Kost. Ballaststoffe, die tun nicht nur der Verdauung gut, sie tun auch das Cholesterin binden, direkt im Darm. Wie in der Nahrung jetzt Cholesterin wäre drin gewesen. Aufhören mit Rauchen. Jenny, jetzt mit 70 also jetzt auch mit dieser Zahl, vielleicht können wir sie motivieren, ja, wirklich gut, aufzuhören.
Das sind ja die, die allgemein...
Sie gar nicht einfach
nein,
grundsätzlich.
Sie nicht geraucht, das sind ja die grundsätzlichen.
Also, alle, ob sie raucht oder nicht, auf jeden Fall, sie soll jetzt aufhören.
Nein, Rauchen ist ein grosser
Trigger. Trigger, ja. Und nachher, sorry?
Ja, tipptopp.
Aufpassen mit Zucker, Salz und Alkohol.
Dort hat sie ja einen Altersdiabetes, also dort ist es sehr wichtig, Beeren.
Genau. Und nachher eben mit dem Übergewicht, mit der Talia, dort würde ich etwas machen, Bewegung aufzutun oder vielleicht mal in eine Ernährungsberatung gehen, schauen, wie man dort kann oben runterkommen kann mit dem Gewicht oder mit dem Talienumfang. Und einfach alle sind sich einig, regelmässig den Körper in Bewegung bringen, ist für alle Faktoren
durchblutig
und auch für die Laune etc. Das ist für alles gut.
Da wir ja unsere Kundinnen auch gerne aufpimpen, würde ich der Jenny noch mit auf den Weg geben, dass wenn sie dann wahrscheinlich vom Kardiologen Cholesterin senkendes Medikament, wie ein Statin, überkommt, dass sie dann das Coenzym Q10 und Vitamin D in genügender Menge zu sich nehmen, weil das Nebenwirkungen, die eben gerade die Frauen bei dieser Statintherapie mehr haben, tut reduzieren. Das ist sicher etwas, was sie nachher machen.
Genau. Also ich habe gelesen, es gibt Daten aus Amerika, wo gewisse Statine, also die Cholesterinsenker, direkt mit Q10 kombiniert werden. Mhm. In der Schweiz ist das noch nicht der Fall, aber
ich glaube, sogar in Japan wird das gemacht.
Wird das auch gemacht, ja. Also das ist einfach wichtig.
Es
wird eben leider nicht zahlt, ja. Aber das kann helfen, wenn man diese Statine nicht gut verträgt, wenn man sich plötzlich um Jahre gealtert fühlt, weil man so Muskelbeschwerden hat, kann man das mal noch ausprobieren.
Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage an euch zwei, weil ich bin ja da gesegnet mit zwei Apothekerinnen.
Ist das schön, dass du das als Segen anschaust.
Bei der Zulassung von Medis, was könnte man jetzt da besser machen, wenn man es genau noch, wenn ihr jetzt ein Zauberstäbli hättet und es könnte zaubern?
Also es wäre natürlich super, wenn man beim BIPAC, also bei den Dosierungsangaben, gerade noch zwei Spalten hat. Zum Beispiel die Dosierung für einen Mann oder für eine Frau. Das wäre sicher optimal, wenn man könnte wie nachschauen könnte.
Aber da müssen ja auch mehr Frauen geben, die sich zur Verfügung stellen für die Medikamente austesten.
Also, das ist mit dem Zauberstab, ob sie in der Praxis wirklich sich durchsetzt, ist natürlich fragwürdig, weil die Studien sind aufwendig. Sie sind meistens mit Männern gemacht. Genau.
Und was ich mir auch vorstellen könnte, es gibt ja zum Beispiel die pädiatrische Zulassungsverlängerung. Also wenn jetzt jemand ein Patent hat, das im Jahr XY abläuft, bekommst du ja von der Behörde noch 6 Monate geschenkt, wenn du dafür noch Studien machst für Kinder. Quasi als Anreiz dafür, dass Firmen noch Studien machen für Kinder. Und wenn man das zum Beispiel auch für Frauen würde machen, als Anreiz für die Zulassung länger zu behalten, fände ich das eine gute Idee. Vielleicht lässt ja jemand zu, der das kann durchsetzen kann.
Es gibt im BIPAC-Zettel von einem Beta-Blocker, der heisst Sotalol, gibt es eine Warnung, die hat sich durchgesetzt. Und zwar wird das Medikament eingesetzt, zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen. Und paradoxerweise hat man dann in der Praxis gemerkt, dass der Wirkstoff bei Frauen dann sogenannte QT-Zeitverlängerung macht. Also das ist ein Hinweis auf dem EKG, dass man eine Rhythmusstörung hat. Und das ist bei den Frauen dann in der Follikelphase, also vor dem Eisprung, auftreten. Und das hat sich im BIPAC-Zettel als Hinweis eigentlich niedergeschlagen.
Und sonst sind die Frauen natürlich vor allem bei den Warnhinweisen in Schwangerschaft, Stillzeit, das ist durchaus drauf. Aber wenn wir jetzt wirklich auf die Gendermedizin wären, wären natürlich eben die ganzen Dosierungen außerhalb von Schwangerschaft und Stillzeit wünschenswert.
Das echte Problem von der Gendermedizin ist eigentlich eben weniger wahrscheinlich Dosierungen. Die kann man ja auch, wenn eine Frau merkt, ich fühle mich mit dem Medikament nicht wohl, runterfahren. Problematik ist mehr, dass man den Fokus einfach in der Medikation eher auf den Mann hat. Also der Mann, gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der ist sehr gut präventiv erfasst und kommt Medis eigentlich gerade über. Und die Frau muss eher darauf warten. Also es gilt auch für andere Erkrankungen. Das ist eigentlich das grösste Problem, dass man Medikamente bei den Frauen eher zögerlicher einsetzt. Die Frauen dürfen vielleicht auch weniger jammern. Anja, du hast gemeint, das ist so. Genau, also vielleicht auch ein bisschen später.
Ja. Ich weiss auch, dass zum Beispiel, wenn du vergleichst einen Mann mit Bauchweh von Notfall und eine Frau mit Bauchweh, kommt die Frau irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden später eigentlich dran, wo man sich hört, ja, das ist vielleicht Mens, oder? Die hat ja auch immer ein bisschen Bauchweh. Und beim Mann kann sofort, oh, das ist vielleicht ein Nierenstein, Darmverschluss.
Gallenstein.
Also alles wild.
Es ist ja, glaube ich, nicht Zufall. Man sagt ja Hysterie. Das hat man ja häufig den Frauen häufig, zugeordnet. Das ist ja, was heisst Gebärmutter auf Lateinisch?
Also oder Uterus, aber Gebärmutter entfernt.
Heißt Hysterektomie. Also häufig hat man Frauen Hysterie zugeordnet, einfach weil alles nicht ganz gestimmt hat. Und das ist eigentlich der ganze Ursprung von der Gendermedizin, hat schon viel früher angefangen. Jetzt ist man einfach wie näher. Kommt mir noch in den Sinn, vor ein paar Tagen waren wir im Spital gewesen. Und nachher hat meine kleine Tochter gesehen, im Inselspital, dass es eine Frauenklinik gibt. Und dann hat sie gefragt, gibt es da auch eine Männerklinik? Mhm. Und das gibt es eben nicht. Vielleicht müssen sie wegen dem auf dem Notfall etwas anders tun. Es gibt keine Männerklinik.
Nein. Es gibt natürlich die Urologie.
Aha. Aber nicht eine richtige Klinik.
Nein, aber das ist, weil halt Frauen gebären, denke ich.
Ja,
das ist
schon für diese Sachen. Ja. Aber jetzt, wenn man jetzt Gendermedizin hat, wäre es wahrscheinlich... Wo wäre ich die angesiedelt? An der Uni?
Es ist aber interdisziplinär. Ja. Also die Forschung ist sehr interdisziplinär angesiedelt.
Das ist gut.
Das ist eigentlich ja schön. Also man fängt wieder an, vernetzt zu denken. Ja, wir haben es gehört, also als Take-Home-Message für alle Frauen. Es gibt die diversesten genderspezifischen Unterschiede bei Krankheiten, ihren Risiken und Therapien. Sehr beleidigt ist der Unterschied bei der kardiovaskulären Erkrankung. Dort haben wir gehört, dass die frauenspezifischen Ereignisse und Risikofaktoren in der Anamnese meistens untergehen, wie jetzt das im Fall unserer Jenny passiert ist. Die ist jetzt halt auch ein bisschen älter Semester, da hat man das vielleicht auch noch nicht so gemacht. Aber man sollte einfach das Herz der Frauen nicht vergessen.
Das finde ich sowieso einen guten Ratschlag. Ja, sehr. Und
immer das Augenmerk auf die Schwangerschaftsanamnese.
Ja.
Dort findet man vielleicht auch so Sachen, die aufleuchten sollten. Und man sagt, da muss man vielleicht genauer hinschauen oder ein bisschen mehr screenen oder ein bisschen mehr tiefer forschen oder untersuchen.
Genau. Und
Meine Ding ist, man sollte vielleicht mehr Guidelines, also dass die Ärzte in der Praxis die Guidelines beiziehen für Therapie und Diagnose. Und dort wäre es vielleicht die ein oder andere genderspezifische Information noch wichtig. Also in der Diagnose, der Behandlung, vielleicht sogar der Familienplanung, Schwangerschaft, ja, bei allen Hormonsubstitutionen. Das wäre so ein bisschen das.
Hey, gut.
Dann sehen wir uns im November, oder?
Ich würde sagen, spätestens. Oder
in, also live, schon früher.
In 3 Wochen mit alle, unserem nächsten Fall.
Alle, die es nicht hören, können uns anschauen. Das ist Kompensation.
Aber sie müssen uns ja auch zulassen. Ja, sie können nicht nur
anderen zulassen.
Oder anderen, genau.
Hey, Jan. Hey, also, wir freuen uns und macht es gut. Schön, und hört auf euer Herz.
Ja. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.